Ja, und zwar soll es um eine Frage gehen, die doch erstaunlich oft im Leben eines Christenmenschen auftaucht. Und eigentlich soll es gar nicht um die Frage selber gehen, sondern natürlich um die richtige Antwort auf diese Frage, weil die Frage ja immer gleich lautet. Und darum wollen wir uns heute einen Text ansehen aus dem Matthäusevangelium, in dem ein Mann mit dieser Frage eben an den Herrn Jesus tritt. Und er bekommt von Jesus eine sehr unmissverständliche Antwort. Doch leider habe ich eben die Beobachtung gemacht, dass die Antwort Jesu bei uns Christen gar nicht immer so ganz klar ist, wie sie sein sollte. Aber wollen wir erstmal den Text lesen. Er steht in Matthäus 19, die Verse 16 bis 26. Und da heißt es: Und siehe, einer trat zu ihm und sprach: Guter Meister, was soll ich denn Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm weg, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann denn dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ja, was geschieht hier? Das ist eine erste Frage an diesen Text. Da kommt ein junger, dynamischer und vielleicht auch einflussreicher Mann zu Jesus. Wir lesen davon, dass er reich war, erfolgreich und was weiß ich noch alles. Ein Mann, von dem wir uns alle wünschen würden, dass er zu Jesus gehört. Vielleicht auch, dass er zu unserer Gemeinde gehört. Und noch eins ist ganz wichtig. Dieser Mann gehört zum Volk Israel. Es ist ein Mann, der an Gott glaubt. So, aber was macht der Herr Jesus mit diesem Mann? Und warum lässt er ihn einfach gehen? Das sind alles Fragen, auf die wir versuchen wollen, eine Antwort zu finden. Und darum müssen wir uns als erstes die Frage selbst ansehen, die der junge Mann stellt. Was muss ich tun? Und das ist auch die Frage, die uns immer wieder begegnet, und ja, die uns auch ein ganzes Stück beschäftigt. Was muss ich tun? Warum? Weil sie eben von uns immer wieder gestellt wird, gerade im Zusammenhang mit der Nachfolge Jesu. Und weil sie eigentlich nicht zum Ziel führt. Jetzt kann natürlich sein, dass mancher rebelliert, aber wollen wir erstmal hören, was die Schrift dazu sagt, wie sie mit dieser Frage umgeht. Und darum habe ich einfach mal nachgeschaut, Wer wo im Neuen Testament, also ich habe jetzt erstmal nur im Neuen Testament gesucht, weil das sind schon so viele Beispiele. Wer wo diese Frage gestellt hat und was für eine Antwort der oder diejenigen bekommen haben. Da finden wir zum Beispiel das Volk Israel, das zu Johannes dem Täufer kommt an den Jordan und er hält ihnen eine unwahrscheinlich harte Rede. Er sagt ihnen ins Gesicht, es ist den Bäumen die Axt schon an die Wurzel gelegt. Und nun kommen so die verschiedenen Gruppen aus dem Volk, die Zöllner, die Soldaten, ihr kennt sicherlich diese Stelle, und fragen, was sollen wir denn tun? Sie haben Angst bekommen vor dem Gericht Gottes. Und Johannes gibt ihnen allen eine Antwort zum Tun. Dann finden wir einen Pharisäer, der kommt auch zu Jesus und fragt, was soll ich tun? Aber dort lesen wir schon gleich im Vorfeld, dass seine Frage nicht aufrichtig ist. Er kommt zu Jesus, um ihn zu versuchen. Eigentlich fragt er gar nicht, weil er sich selber seine Antwort schon zurechtgelegt hat. Aber doch geht seine Frage schon etwas weiter, denn er fragt nach dem ewigen Leben. Und das ist ja goldrichtig. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und er will von Jesus wissen, wie er das sieht. Und da fragt Jesus zurück, du bist ja ein Gelehrter der Schrift. Was sagt denn das Wort Gottes? Und da antwortete der Pharisäer mit dem ersten Gebot und mit dem Gebot der Nächstenliebe. Und nun bekommt auch dieser Mann eine Antwort zum Tun. Na dann, dann tu es doch. Dann versuch es. Tu genau das und dann wirst du leben. Und dann kommt unsere Geschichte von dem reichen Jüngling. Und auch er stellt eigentlich die gleiche Frage. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererben kann? Und die Antwort, die er von Jesus bekommt, ist erstmal äußerlich fast gleich. Tu das, so wirst du leben. Aber nun tritt eine kleine Änderung ein. Der reiche Jüngling lässt es dabei nicht bleiben. Er antwortet Jesus, das habe ich doch alles gemacht. Was fehlt mir noch? Und da bin ich versucht, einfach zu fragen, ja, was ist denn das für ein Mann? Ich möchte ihn fragen, hast du nicht zugehört, als der Herr Jesus die Bergpredigt gehalten hat? Denn genau diese Gebote zählte Herr Jesus ja auf. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ist er etwa blind für seine Sünde? Weiß er nicht, dass nicht mal die Gedanken ausgenommen sind? Und die hat niemand von uns unter Kontrolle. Aber hier belehrt uns der Herr Jesus eines Besseren. Diesen gleichen Text finden wir auch im Markus-Evangelium. Und da steht an dieser Stelle hier noch ein ganz wichtiger Zusatz. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Nachdem er das antwortet, das habe ich doch alles gehalten, was fehlt mir noch? Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Der Herr Jesus erkennt diesen jungen Mann als einen aufrichtig suchenden Menschen. Ganz anders als bei dem Pharisäer, der sich nur selber irgendwie rechtfertigen wollte. Dieser hier mühte sich von ganzem Herzen, Gott zu lieben und seine Gebote zu halten. Und der Herr Jesus sieht es und er achtet es. Aber, und das ist ganz wichtig, es reicht nicht. Es reicht nicht aus. Und darum muss Jesus ihm zeigen, was noch fehlt. Denn schließlich, man muss ja sagen, wenn der junge Mann diese Frage nicht so stellen würde, muss er selber gemerkt haben, irgendwas stimmt da nicht. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und wisst ihr, genau das Gleiche sagt uns der Herr Jesus auch. Nicht hier in diesem Text, sondern eben in der Bergpredigt. Da sagt uns das der Herr Jesus auch, nachdem er die Gebote aufs Übermäßigste verschärft hat, dass eben unsere Gedanken nicht mal davon ausgenommen sind, die keiner von uns kontrollieren kann. Da sagt er, Matthäus 5, Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was meint der Herr Jesus mit diesen Worten? Er sagt uns mit übergroßem Ernst, wer diesen Weg gehen will zu Gott, wer diesen Weg ins ewige Leben einschlagen will, der muss sündlos sein. Der muss sein wie Gott. Der muss sein wie Jesus Christus. Du willst etwas tun? Nein. Dieser Weg in das ewige Leben ist uns Menschen versperrt. Aber trotzdem meinen wir Menschen immer wieder, diesen Weg gehen zu können. Und die Juden versuchen es bis heute. Aber leider eben auch oft wir Christen. Und wir machen damit aus unserem christlichen Glauben nichts weiter als eine Religion, die irgendwie zu bestehen versucht, neben all den anderen Religionen in dieser Welt. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass so gut wie in allen Religionen der Mensch einen Weg zu Gott sucht, einen Weg zur Vollkommenheit? Er müht sich ab, er strampelt sich ab, er opfert und macht wer weiß nicht was alles. Und dann steht er vor der gleichen Frage wie dieser junge Mann hier. Was fehlt mir noch? Oder reicht es denn aus, was ich getan habe? Und selbst der Humanismus ist davon nicht ausgeschlossen. Warum sage ich das? Weil das Christsein keine Religion ist. Und weil ein Christ diesen Weg nicht gehen kann. Dieser Weg führt weg von Jesus. Er führt maximal zu einem anderen Christus, aber nicht den, den wir in der Bibel finden. Es hatten mal ein Politiker in einer Talkrunde gesagt, nimm den Christen ihre Moral weg und dann haben sie nichts mehr. Aber was hat Christsein bitte mit Moral zu tun? Das Komische ist nur, wenn man sich umsieht unter den Christen, dann sind wir eben alle zu glänzenden Moralaposteln geworden. Wir versuchen die Bergpredigt so zu verstehen, wie sie die Juden damals auch verstanden haben und vergessen dabei den Bergprediger. Er ist doch der einzige Vollkommene. Er ist der einzige Sündlose. Er ist der einzige, der diesen Weg zu Gott gehen kann und konnte. Und sonst niemand. Nicht wir. Nicht einer von uns. Und warum konnte er als Einzigster diesen Weg gehen? Wir wissen die Antwort. Aber wir wollen sie oft genug nicht wahrhaben. Er konnte das machen, weil er selber Gott ist. Und wir wissen von uns allen, dass wir das eigentlich nicht können. Aber wir müssen an dieser Stelle weiterfragen, warum ist denn Christus diesen Weg gegangen? Doch nicht, um das ewige Leben zu finden. Das brauchte er nicht. Jesus ist Gott. Er ist das Leben selber. Nein, er ist diesen Weg aus einem ganz anderen Grund gegangen. nämlich für mich. Für uns ist er diesen Weg gegangen. Und er ist ihn gegangen, um für mich, für meine Schuld, für meine Sünde zu sterben. Mehr noch, um dieses vollkommene Leben, das Jesus innehatte, für uns zu opfern. Jesus zeigt uns in der Bergpredigt den einzigsten Weg zu Gott, nämlich sich selbst. Und darum sagt er in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Am Ende der Bergpredigt bringt der Herr Jesus dann ein Gleichnis. Wer diese meine Rede hört und tut, dem vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einem Fels baute. Auch das kennen wir. Und dann sind wir versucht zu sagen, jawohl, das ist unsere Zielvorgabe. Aber wir haben gar nicht gemerkt, worum es geht. Geht es denn darum, dass ich das Haus richtig und an der richtigen Stelle baue? Nein, es geht um den Felsen. Nur um den Felsen. Und dieser Felsen ist und bleibt Jesus. Und die Frage an uns lautet, habe ich diesen Felsen? Wie singen wir es im Lied? Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Darum geht es. Hab ich Jesus? Alle Bemühungen taugen vor Gott nicht, wenn sie aus unserer eigenen Initiative herkommen. Mit einem einzigen Satz zeigt der Herr Jesus dem jungen Mann sein wahres Problem. Und er tut es nicht, weil er Freude daran hat, uns unsere Fehler zu zeigen, sondern er tut es, weil er uns so unendlich lieb hat. Er sah ihn an und hatte ihn lieb. Deshalb bleibt Gott aber Gott, unwandelbar. Er ändert sich nicht, er macht keine Ausnahmen für diesen oder jenen. Wie ehrlich dieser junge Mann war, das erkennen wir vor allem eben daran, dass er traurig weggeht. Und er gestand damit ein, Herr Jesus, das kann ich nicht. Das, was du von mir verlangst, das kann ich nicht. Ja, er blieb bei seinen Überlegungen bei sich selber stehen. Er musste erkennen, ich bringe das nicht fertig. Ich bin nicht vollkommen. Nun kommt er aber mit dieser Erkenntnis nicht zu Jesus und bittet ihn auch nicht um Hilfe. Nein, er geht weg. Ob er jemals zu Jesus gefunden hat, das lässt uns die Bibel offen. Aber der Herr hat in seinem Wort verheißen, denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und was wissen wir, was aus diesem Mann geworden ist? Nun sind wir aber noch nicht am Ende, denn wir haben noch nicht die richtige Antwort auf die Frage gefunden. Was ist nun mit den Jüngern? Was sagen sie zu dem, was der Herr Jesus hier macht? Und wenn wir das lesen, dann können wir sagen, es klappt ihnen einfach nur der Kinnladen runter. Sie sind geschockt, sie können nicht fassen, was der Herr Jesus hier tut. Und auch wir haben heute sehr uns echt schwer damit. Wenn die Menschen nicht zu Jesus kommen wollen, dann müssen wir uns eben was einfallen lassen, nicht wahr? Wenn die Hürden für einen Menschen zu hoch sind, dann müssen wir sie eben runterschrauben und uns den Bedürfnissen der Menschen von heute anpassen. Ist es so? Und hier sagt der Herr Jesus ganz klar nein und zeigt uns in unserem Text einen anderen Weg. Er lässt den Mann gehen. Und er läuft ihm auch nicht nach. Halt, ich habe es mir anders überlegt. Nein. Und das nicht, das kann man gar nicht ernst genug sagen, das nicht, weil es ihm egal wäre, was aus ihm wird, denn er hat ihn ja lieb. Nicht, weil das Ziel falsch wäre, was er vor Augen hat. Nein, sondern der Weg ist falsch. Und sein Herz ist nicht frei. Das ist der Grund. Der junge Mann will zwar das ewige Leben, aber den, der es einzig und allein geben kann, Jesus Christus, den wollte er nicht. Obwohl er ihn ja gefragt hat. Und darum bleibt ihm am Ende nichts weiter übrig, als betrübt wegzugehen. Wie sagt es der Herr Jesus? Ich will es einfach nochmal wiederholen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und nun bleibt der Herr Jesus aber hier nicht stehen. Er setzt dem Ganzen noch eins obendrauf. Im Vers 23, Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Was meint ihr? Ist hier allein Reichtum gemeint, was wir heute mit Reichtum bezeichnen? Nein, es geht doch um viel, viel mehr. Nehmen wir zum Beispiel den Paulus. Der war kein reicher Mann im Sinne von Millionär. Und doch war er unwahrscheinlich reich. Er konnte Dinge in seinem Leben vorweisen, die der reichste Mann von Israel nicht hatte. Er konnte von sich sagen, wie dieser junge Mann: Ich bin nach der Gerechtigkeit im Gesetz unsträflich gewesen. Und doch stand Paulus dieser Reichtum im Weg. Dieser Reichtum versperrte ihm den Zugang zum ewigen Leben. Dieser Reichtum verführte den Paulus und auch hier in unserem Text den jungen Mann und viele, viele andere auch, den Lügen der Schlange Glauben zu schenken. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Nein, wir können nicht werden wie Gott. Nein, wir können nicht Christus ähnlicher werden. Und darum können wir auch diesen Weg des Gesetzes nicht gehen. Und wenn wir uns die Welt ansehen, wie sie ist, dann sehen wir auch sehr deutlich, dass die Menschen bis heute nicht wissen, was gut ist. Was böse, ja, das haben wir vor Augen, aber sie wissen nicht, was gut ist. Der junge Mann und auch Paulus waren sich sicher, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Was fehlt mir noch? Und Jesus muss ihnen die Augen aufmachen und sagen, wie zum Beispiel in der Offenbarung 3, Vers 17, du weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Und den Jüngern ist das mit Erschrecken bewusst geworden. Das ist unser Zustand. Und darum fragen sie dann auch, ja, wer kann denn dann noch gerettet werden? Wer kann denn dann noch selig werden? Wer kommt dann noch in den Himmel? Sie haben wohl erkannt, keine menschliche Kraft reicht aus, um zu Gott zu kommen. Aber Jesus, dazu bist du doch in die Welt gekommen. Du rufst doch immer und immer wieder zur Umkehr. Wir verstehen es nicht. Und nun hilft uns der Herr Jesus und spricht es ganz klar und unmissverständlich aus. Bei den Menschen ist es unmöglich. Bei den Menschen ist es unmöglich. Und darum ist diese Frage, was muss ich tun, eigentlich nicht richtig. Zumindest führt sie uns in eine falsche Richtung, denn bei den Menschen ist es unmöglich. Vergessen wir das nicht. Ich hatte euch ja zu Beginn zwei Bibelstellen genannt, wo Menschen diese Frage stellen. Und damit sind wir ja noch nicht fertig. Es gibt noch viel mehr. Zu Pfingsten. Als Petrus seine Rede vor dem Volk gehalten hat, da fragten die Juden auch, als sie in ihrem Gewissen getroffen sind, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sie bekommen jetzt eine ganz andere Antwort. Petrus ruft ihnen nicht mehr zu, halt das Gesetz, tu das. Sondern er ruft ihnen zu, kehrt um von eurem falschen Weg zum Heil und lasst euch auf den Namen Jesu taufen. Und da wird es schon etwas deutlicher, worum es geht. Nicht um mein Tun, sondern eben um Jesus Christus. Und dann finden wir die Frage noch einmal in der Apostelgeschichte 16. Und da wird es uns am klarsten und am allerdeutlichsten gesagt. Da finden wir nämlich den Kerkermeister in Philippi. Auch er fragt, liebe Herren, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Und dieser Mann bekommt die einzig richtige Antwort. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Mehr nicht. Mehr nicht. Und warum mehr nicht? Weil Jesus Christus alles für uns getan hat. Und nicht allein das, weil Jesus Christus auch dann, wenn wir an ihn gläubig geworden sind, immer noch alles für uns tut. Ja, tun muss. Er hat die ganze Bergpredigt selbst erfüllt und weit darüber hinaus. Er ist der Felsen, er ist der Grund, um den es geht. Und das ist auch die Antwort, welche die Jünger zum Schluss von ihrem Herrn bekommen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Nur bei ihm, nur durch ihn und nur in ihm sind wir gerettet. Wie singen wir es im Lied, Jesus Christus herrscht als König? Da heißt es, nur in ihm, o Wundergaben, können wir Erlösung haben, die Erlösung durch sein Blut. Hört's, das Leben ist erschienen und ein ewiges Versöhnen kommt in Jesus uns zugut. Oder im Psalm 73, da heißt es, dennoch bleibe ich stets, wie heißt er? An dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich in Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist doch du, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Heil. Nicht ich, du, du, Herr Jesus. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle, in der die Juden den Herr Jesus fragen, was sollen wir denn tun? Sie steht in Johannes 6. Da suchen die Juden Jesus, weil sie von dem Speisungswunder satt geworden sind. Da laufen sie um den ganzen See Genezareth herum und suchen ihn. Und als sie ihn finden, da ermahnt sie der Herr Jesus, Speise zu suchen, die nicht vergänglich ist, sondern eben Speise, die in das ewige Leben reicht. Und da heißt es Johannes 6, Vers 28 und 29, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, der ihn gesandt hat. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, der ihn gesandt hat. Hier ist das einzigste Mal, dass der Herr Jesus seinem Volk Israel direkt sagt, was der richtige Weg ist. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Sie verstehen es genauso wenig wie der junge Mann. Nein, sie murren darüber und gehen verärgert von Jesus weg. Genau wie hier in diesem Text. Und nun bleibt für uns die Frage stehen, was sollen wir denn tun? Und die Antwort für uns kann nur lauten, wir können gar nichts tun, gar nichts. Denn Jesus hat alles für uns getan, alles. Und er muss es noch tun. Nicht allein das Heil, die Rettung, sondern auch der ganze weitere Lebensweg muss sein Werk sein. Es bleibt uns allein nur das. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und das zeigt uns Paulus zum Beispiel auch im 1. Korintherbrief. Da spricht er von dem Felsen, den wir zum Leben brauchen. Da heißt es, 1. Korinther 3, 11 bis 13, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? So aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen, denn es wird durchs Feuer offenbart werden, und welcherlei eines jeglichen Werks sei, das wird das Feuer bewähren. Und Paulus zeigt uns hier eigentlich genau das Gleiche, was der Herr Jesus in unserem Text oder auch in der Bergpredigt sagt. Nicht allein der Grund des Glaubens liegt in Jesus, sondern auch der ganze Fortbestand liegt nur in ihm. Sehen wir doch unser eigenes Leben an. Ist es nicht eine Katastrophe von vorn bis hinten? Ein ständiges Versagen? Weil wir nur Stroh- und Stoppelbauern sein können, mehr können wir nicht. Aber der Herr Jesus will etwas ganz anderes. Er will in unser Leben sein Gold, sein Silber, seine edlen Steine hineinlegen. Die Weihnachtszeit steht ja jetzt kurz vor der Türe. Und dann fangen wir wieder an, die Advents- und Weihnachtslieder zu singen. Und ich muss euch sagen, ich liebe diese Lieder, weil sie genau das so deutlich zum Ausdruck bringen. Die ihr arm seid und Elende, kommt herbei, füllet frei eures Glaubens Hände. Hier sind alle guten Gaben. Und wie geht's weiter? Und das Gold, da ihr sollt euer Herz mitlaben. Christus. Christus will, dass wir uns ganz und gar in seine Hand begeben. Das andere zeigt er uns aber auch. Wieder in der Bergpredigt stellt uns Jesus vor eine schreckliche Tatsache und sagt, es werden viele zu mir kommen. Das heißt also, es werden viele sein, die davon überzeugt sind, dass sie zu Christus gehören. Die überzeugt sind, dass alles gut ist. Und es ist gar nichts gut. Weil das, worauf wir unser Vertrauen gesetzt haben, von uns selber kam und nicht von Christus. Und das ist das Furchtbare dabei. Wir gehen in die Ewigkeit auf eine falsche Hoffnung hin. Die Frage in diesem Text ist ja die, warum lässt der Herr Jesus diesen Mann gehen? Warum? Genau aus diesem Grund. Er lässt ihn gehen, damit er sich keine Illusion macht und nicht auf eine falsche Hoffnung hin Jesus nachfolgt. Wie ist das denn nun mit dem, was der Herr Jesus in der Bergpredigt fordert? Wie ist das mit den Geboten? Gelten die nicht mehr für uns? Brauchen wir nicht mehr danach zu leben? Zu diesem Schluss könnte man ja nun kommen. Und da gibt uns der Herr Jesus selber die Antwort. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Nein, es bleibt bestehen. Sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Ja, wir sollen und wir müssen dem, was Jesus fordert, folgen, aber aus einem ganz anderen Grund. Wir sind dem Gesetz verpflichtet, um daran zu zerbrechen. Und Jesus muss uns immer wieder und immer wieder zeigen, wer wir sind und was wir zustande kriegen. Wir sind Sünder. Und er muss uns auch immer wieder zeigen, was wir brauchen, nämlich seine Gnade, sein Erbarmen, seine Vergebung. Und die brauchen wir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute in unserem Leben. Er will, dass wir uns an ihn hängen und rufen, ich brauche dich alle Zeit. Luther hat das mal sehr fein formuliert. Er sagte, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergibt, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin, obwohl ich noch viel schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn Jesus fest. Und am Tag des letzten Gerichts spricht er zu Gott, dem Vater, dieses Anhängsel muss mit durch. Er hat zwar nichts gehalten und hat alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst du? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Und dann schließt Luther das ab und sagt, das soll mein Glaube sein. Und somit lautet die Frage für uns nicht mehr, was muss ich denn tun? Sondern die Frage für uns muss lauten, glaubst du das? Glaubst du das? Amen. Wir wollen beten miteinander. Ja, Herr Jesus, habe du Dank für dein wunderbares Wort, das du uns gibst. Und dass du heute durch dein Wort immer noch zu uns sprichst. Herr, und wir hören dein Wort und wir verstehen es oft nicht. Oder wir verstehen es falsch. Und so bitte ich dich, Herr Jesus, öffne du unseren Sinn, unseren Verstand für dein Wort. Hilf uns, dass wir dein Reden vernehmen und verstehen. Ja, Herr, und sprich du dein wunderbares Schöpferwort mitten in unser Leben hinein, dass es neu wird. Herr Jesus, und hilf du uns auch mit unserem Leben. Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Und dein Blick ist klar und ungetrübt, wo unser Blick oft ganz schwammig ist. Herr Jesus, und wir dürfen dich nur bitten, dass du selbst uns reinigst und dass du uns an deine Hand nimmst und führst und dass du alles richtig machst in unserem Leben. Hilf uns, dass wir unsere Hände allein ausstrecken zu dir, Herr Jesus, und uns nicht verlassen auf das, was wir von selber versuchen, zustande zu bekommen, weil es nicht taugt. Herr, du kannst es tun und du willst es tun. Schenk uns diesen Glauben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.